Und ich begrüße heute ja doch Professor Dr. Andrea Bieler, Professorin für praktische Theologie an der Universität Basel. Und ich führe das Gespräch, Anne Lauer vom Offline-Team, mit dir über die Vulnerabilitätsforschung. Und wir interviewen von offline immer mal wieder Menschen aus Gesellschaft, Politik, Kirche und Wissenschaft zu aktuellen Themen. Das Gespräch findet statt in der Reihe Gespräche mit einem Gast. Und heute, wie gesagt, über den Begriff der Vulnerabilität im Bereich der praktischen Theologie. Andrea, der Begriff und diese Forschung über die Vulnerabilität gibt es ja auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Ich kenne es zum Beispiel aus der Psychologie. Kannst du mal sagen, wie das in der Theologie ist, da ein paar Dinge zu sagen?
Ja, also in meinem Fach in der praktischen Theologie, schlage ich vor, die Verletzlichkeit oder die Vulnerabilität wirklich ins Zentrum der Seelsorgelehre zu stellen, also der Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, wie wir Menschen unterstützen in Krisensituationen. Und der Begriff selber hat ja eine lateinische Wurzel, vulnus, und es meint eigentlich Wunde. Man könnte jetzt denken, dass damit hauptsächlich so ein defizitorientiertes Verständnis von Vulnerabilität gemeint ist. Also man wendet sich den psychischen oder vielleicht auch den physischen Wunden von Menschen zu. Und ich schlage aber in meinem Buch vor, das Ganze doch sozusagen komplexer und ambivalenter zu sehen und in der Vulnerabilität natürlich das bedrohliche Leben wahrzunehmen, das bedrohte Leben, aber auch die Chancen, die Resilienzpotenziale, die in Verletzlichkeitskrisen stecken, auch zur Kenntnis zu nehmen. Und das sozusagen ins Zentrum unserer Reflexion, was gutes Leben ist, zu stellen. Das Thema der Verletzlichkeit insgesamt in der Theologie ist so im Kommen. Wir können sagen, dass zum Beispiel in der theologischen Anthropologie das über viele Jahrhunderte nicht im Zentrum stand. Da haben wir gefragt, was bedeutet es, dass der Mensch von Gott geschaffen ist? Oder wir haben gefragt, was bedeutet es, dass wir als Sünder oder Sünderinnen gesehen werden? Und aber die Frage nach dem verletzlichen Menschen wurde lange Zeit nicht gestellt. Das ist sozusagen in den letzten Jahrzehnten vielleicht stärker ins Zentrum gerückt, dass sich auch Systematikerinnen oder Ethikerinnen mit dieser Frage beschäftigen und an konkreten Themen wie Gewalt oder Altern oder Krankheit sozusagen auch versuchen, ihre Theologie zu entwickeln. Und im Hinblick auf die Gotteslehre und die Christologie ist dieses Thema mit aller Wucht, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert so auf den Plan gerückt, mit den Erfahrungen also der massiven Gewaltausübung, ne? So durch den Holocaust und andere Genozide, wo diese Frage ja dann gestellt wurde, was bedeutet es, dass Menschen sozusagen sich solchen Formen von Verletzlichkeit aussetzen, also gewaltvoller Verletzlichkeit. Und was bedeutet die Rede vom verletzlichen Gott oder der Verletzlichkeit Jesu in diesem Zusammenhang?
Ja, du sprichst es schon an. Das Thema passt ja jetzt auch in diese Kar-Tage, eben Kar- und Ostertage, Verletzlichkeit. Wir Christen, ja, verlassen uns ja auf, sage ich mal, einen, ja, verletzten Gottessohn, der für uns Retter der Welt ist. Und das hat natürlich in diesen Tagen schon nochmal eine besondere Bedeutung. Und ich finde es schon spannend, diese Woche, in der wir jetzt stehen, unter diesem, ja, unter diesem Blickpunkt einmal in den Blick zu nehmen.
Ja, also ich meine, die Covid-19-Pandemie, die führt uns ja vor Augen, dass wir in unserer verletzlichen Leiblichkeit, sage ich mal, alle Menschen, dass wir in der verbunden sind und dass sie alle Menschen treffen kann. Und dass das Leben risikoreich ist, dass wir es nicht kontrollieren können, dass wir uns gegenseitig anstecken, ohne es zu wissen. Und Also dass man kann sagen, also so eine grundsätzliche Affizierbarkeit oder das, die zeigt sich ja jetzt in radikaler Weise einerseits und dann gleichzeitig zeigt sich so etwas wie eine situative Vulnerabilität, finde ich. Also dass dieser Virus, selbst wenn er im biologischen Sinne in ähnlicher Weise überall auf dem Globus jetzt wirksam wird, in sozialer Hinsicht doch sehr unterschiedlich wirksam wird. Mhm. Also ich denke, dass wir hier in der Schweiz und auch in anderen Ländern in Europa, in Deutschland, nicht so sehr in Italien, wie wir jetzt gesehen haben, oder Spanien, dass wir doch wahrscheinlich noch relativ gute Ressourcen haben oder sehr gute Ressourcen haben, um mit dieser Krise umzugehen. Und wir sehen aber, dass in Ländern, wo es eine größere Armut gibt beispielsweise, also die Auswirkungen dieses Virus viel stärker sind. Also letzte Woche habe ich mit einer Freundin aus Südafrika telefoniert beispielsweise und die sagte jetzt, der Coronavirus ist in Khayelitsha angekommen. Mhm. Das ist ein sehr eng bewohntes Township zwischen Kapstadt und Stellenbosch, in dem die Menschen noch in so Wellblechhütten leben zum Teil, in Shacks. Die haben überhaupt nicht die Wahl, jetzt Physical Distancing zu betreiben. Also das, worunter wir im Moment leiden, ne? Also dass wir uns aus dem Weg gehen müssen, die haben gar nicht die Möglichkeit, wirklich das zu machen, aufgrund der Lebensbedingungen, unter denen sie da leben müssen. Und das zeigt doch, dass das sehr unterschiedlich Auswirkungen hat. Oder wenn wir an die Hotspots denken im Moment, an die Flüchtlingslager, an den Außengrenzen, da sehe ich, dass ein nationalstaatlicher Egoismus in vielen Ländern einhergeht, in Europa, in der Europäischen Union, die Schweiz macht aber auch mit, würde ich sagen, wo wir es nicht fertigbringen, diese Lager jetzt aufzulösen und zu sagen, okay, da sind jetzt 1000 Menschen wirklich vom Leben, ihr Leben ist bedroht, Kinder sterben da jetzt vielleicht. Ja. Und wir lösen diese Lager nicht auf, wir kriegen das nicht auf die Reihe. Aber wir nehmen 50 Millionen Euro oder Schweizer Franken in die Hand, um unsere Touristen aus Marokko mit einem Schweizer oder mit einem deutschen Pass zurückzuholen. Also das sind die sozialen Bedingungen.
Ja.
Also diese Dinge bewegen mich in der Karwoche, wo ich mich frage, also wenn ich das jetzt theologisch wende, der Virus hat eine, sagen wir mal, perverse Form der Katholizität, also der weltumspannenden Wirkung. Mhm. Und wir als Christinnen und Christen, ob katholisch oder evangelisch, wir glauben doch daran, dass zum Beispiel die Kirche ein Raum der Solidarität ist, in dem eine andere Form von Katholizität gelebt wird, oder?
Ja.
Und was bedeutet das für uns, dass wir sehen, dass dieser Virus diese Auswirkungen hat? Also das beschäftigt mich im Moment, sagen wir mal, in der global-politischen Dimension der Pandemie, theologisch auch.
Ja, ich muss jetzt auch dran denken, es gab immer wieder Sendungen im Fernsehen, wo eben die Hotspots Thema waren. Und wir hatten auch in unserer Wohngemeinschaft, wo wir sind, ich glaube, vorgestern war der Tag, wo erinnert wurde mit dem Hashtag an die Menschen, die eben in diesen Lagern sind. Und es hieß eben, keinen vergessen eben. Wir denken sehr an uns jetzt, schotten uns ab, machen Social Distancing, aber eben es darf nicht sein, dass die Schwächsten vergessen werden. Weil wenn in diesen Lagern etwas ausbricht, das hat ja keiner mehr unter Kontrolle.
Mhm. Ja, und die Menschen, die dort leben, besonders in Moria und auf Kurs und so, leben meines Erachtens in konzentrationsartigen Lagern, also wo sie seit Wochen, seit Monaten, besonders in Griechenland ja zum Teil über 1-2 Jahre festgehalten werden und deren Gesundheitszustand ist jetzt schon sehr geschwächt. Also es ist nicht so, dass die gesund sind und dann sich mit diesem Virus konfrontieren, ne, sondern dass dort schon sehr viele Menschen krank sind, dass es ganz schlechte hygienische Bedingungen dort gibt und die medizinische Versorgung katastrophal ist.
Ja, das stimmt. Ja, du sprichst auch schon an, diese Verletzlichkeit, Vulnerabilität hat eben, ist eine Grunderfahrung, die wir Menschen machen, immer wieder. Und im Moment wird es uns nochmal deutlicher, denke ich, durch das Virus. Und es hat eben, betrifft verschiedene Bereiche des Lebens, eben nicht nur die Gesundheit, den Leib, sondern alle Dimensionen unseres Lebens wirklich. Auch so politisch, denke ich, du hast den Rahmen ja schon angedeutet. Das hat wirklich eine umfassende, du hast Katholizität auch ein Stück weit genannt, gell? Eine umfassende Bedeutung. Ebenso,
ja, genau.
Denk auch gerade so, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Das ist eine Auswirkung. Wie handeln wir politisch? Natürlich hat es zunächst Auswirkungen auf den Körper, dann auch auf die Seele. Also es ist was sehr Umfassendes.
Und im Nahraum erlebe ich das jetzt beispielsweise so, ich bin ja an der Universität tätig, also über die Zoom-Konferenzen, die wir jetzt in Seminaren abhalten, dass es so dieses Spektrum gibt, dass Menschen sozial jetzt ausgepowert sind in Familien, ne? Also Studierende, die halt jetzt die Kinder zu Hause haben und gleichzeitig studieren sollen oder arbeiten müssen, sind überfordert.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die alleine zu Hause hocken und seit 4 Wochen niemanden mehr richtig gesehen haben. Also zu der Gruppe gehöre ich jetzt. Und ich erlebe, dass das so in Woche 4 langsam auch zu einer Herausforderung wird,
ja.
Dass ich seit 4 Wochen niemanden mehr berührt habe, den ich kenne. Dass die Menschen, die mir besonders nahe stehen, die sind auch, viele davon sind jenseits der Grenzen und ich komme da jetzt nicht so einfach hin. Das ist schon eine neue Lebenserfahrung.
Ja.
Das machen ja viele. Und also selbst wenn man, wie so wie ich, in einer sehr privilegierten Lebenssituation ist, ich habe hier eine Wohnung, die schön ist und so weiter, ist es trotzdem schwierig. Ja? Also oder da ich muss, es gibt Dinge, mit denen ich auch selber innerlich kämpfen muss.
Ja. Das stimmt, ich merke das bei mir auch so. Ich kann das genießen, auch mal daheim zu sein und mal ein Buch zu lesen. Aber ich merke so, mit den Tagen braucht es eine gute Struktur. Und die muss man sich auch selber geben können. Klar, das geht, aber ich denke dann auch an die Menschen, die das nicht so gewohnt sind. Und ja, Kirche hat Strukturen geschaffen, gerade in diesen Tagen jetzt. Ja, fehlt ein Stück weit was, natürlich nicht für alle, denke ich, aber auch gerade diese alltägliche Struktur, die gibt auch Sicherheit. Und wenn man die nicht hat, dann kann das ganz schwierig werden. Ich denke eben auch wieder an Kinder in Familien, die nicht so gut für sich sorgen können. Wir haben einen Freund, der ist beim Jugendamt, die müssen natürlich schauen nach solchen Familien, dass da gut für die gesorgt ist. Da gibt es natürlich auch viele kreative Ideen gerade. Damit wären wir auch bei dem Punkt, den du auch schon angedeutet hast, eben diese Bedrohung ist eins, aber die Möglichkeiten sind auch, die kommen nicht automatisch, das glaube ich nicht, sondern wir müssen da schon gut schauen, dass wir die Möglichkeiten auch ergreifen.
Genau, also ich denke, also ich bin beeindruckt zum Beispiel davon, dass hier jetzt in Basel beispielsweise doch sehr schnell so organisierte Formen von Nachbarschaftshilfe gegriffen haben, ne? Dass man da Zettel an Türen fand, wo man, du kannst dich melden bei, wie heißt das, BAFI? Also so eine Organisation, die verschiedene Unterstützungen für Menschen, die jetzt infiziert sind, anbieten oder Menschen, die in Quarantäne sein müssen, die älter als 65 sind, etc. Und wo man auch sagen kann, ja, ich würde da gerne mitmachen und die Zeit, die ich jetzt habe, auch gerne für andere zur Verfügung stellen. Also dieses die Hand ausstrecken und sich mit anderen, die man vielleicht auch gar nicht kennt, zu verbinden, das geschieht jetzt mehr hier in den Häusern, die Nachbarn, die vielleicht früher mehr aneinander vorbeigelaufen sind, die fangen an, miteinander zu reden und so. Also das finde ich, das passiert, das ist sehr schön. Und auch über das Virtuelle, die virtuelle Verbindung kann eine Form von Intimität tatsächlich geschehen. Ne?
Ja.
Also dass mich mit zum Beispiel meinen Studierenden fühle ich mich auf eine Art auch sehr nah, weil diese Mauer zwischen Privatheit und Öffentlichkeit auf eine Art ein bisschen zusammengebrochen ist. Also ich sehe auf einmal die Studierenden, wie die so wohnen, da kriegt man so einen kleinen Ausschnitt. Die Kinder laufen durchs Bild und geben mal ihren Kommentar, warum sie Predigen langweilig finden oder so. Das ist so ganz schön, dass man sowas voneinander auch mitbekommt und an der eigenen Menschlichkeit oder dem, was, wie man so lebt, auf einmal kriegt man so einen kleinen Einblick. Ja. Das finde ich sehr schön. Und ja, und in dem persönlichen oder in dem eher individuelleren ist diese spirituelle Frage nach den inneren Räumen und Freiräumen, wie öffne ich die überhaupt? Wie nehme ich die wahr? Und wie nehme ich wahr, wie ich mein Leben zumülle? Und was ich, also wenn ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe, wie gestalte ich denn dann?
Ja.
Das finde ich jetzt zum Beispiel, das ist eine Herausforderung, aber das ist auch eine große Chance, oder?
Ja.
Dass dieses, mir ging es zum Beispiel so, als dann erst in der ersten Welle wurde alles Mögliche abgesagt.
Ja.
Und hat jetzt im März, April einen wahnsinnig vollgepfropften Kalender mit allem möglichen Zeug, also nicht Zeug, also Dinge, die ich auch gerne mache. Und dann habe ich aber gleichzeitig gespürt, boah, das ist ja jetzt super, alles fällt weg. Also es war wie eine Erleichterung, dass ich jetzt in den nächsten Wochenenden nicht andauernd auf Reisen bin oder Vorträge halte oder so. Und das war auch schön. Da kam so etwas wie eine innere Leichtigkeit in mein Leben. Und die wurde aber dann gleich wieder durch die Corona-Geschäftigkeit zugeschüttet. Eine neue Form der Geschäftigkeit ist sofort aufgetreten. Ich weiß nicht, wie ihr das in der Kirche erlebt. Also dann legt man jetzt halt das Ersatzprogramm auf. Man hat nicht wirklich jetzt pausiert und gesagt, okay, Stillstand, März, April, jetzt reflektieren wir mal, wer sind wir denn oder so. Sondern, und da ist auch was dran, ne, dass man eine Normalität aufrechterhalten will. Es gibt ja, ist ja auch eine Struktur, Struktur und so. Und gleichzeitig aber ist das vielleicht, ist auch eine Angst drin, eben sich mit dem nicht zu konfrontieren, was da kommt jetzt.
Ja, also mir ist aufgefallen, wir sind unterschiedlich damit umgegangen in der Kirche. Ich habe auch so im Hinterkopf mit Kollegen, Kolleginnen besprochen, pass auf, lass uns nicht jetzt in eine Hyperaktivität hineingehen. Das war mir sehr wohl bewusst und ich habe so gedacht bei den Kollegen, Kolleginnen auch. Das war das eine. Wir haben umgestellt, also bei mir war auch erstmal eine Erleichterung, das muss ich auch sagen. Ich hatte viele Sachen, die jetzt in den Wochen einfach immer auch viel Vorbereitung brauchen, habe ich gedacht, ach, das ist dieses Jahr anders. Es wurde auch anders. Ich habe dann umgestellt, was ist jetzt möglich? Was geht mit Online-Grüßen, gerade in die Altersheime oder so? Habe mich mit einer Kollegin gut verbunden. Und das hat auch Zeit gekostet, aber das hat wieder eine neue Nähe geschaffen. Es hat Kontakt zu den Leitungen geschaffen, in den Altersheimen. Ich habe gespürt, vielen Dank, dass Sie da sind. Also es hat ganz viel ausgelöst. Und wirklich eine neue Nähe geschaffen, wie du gerade erzählt hast, vielleicht mit den Studierenden nochmal anders in die Häuser reinzugehen. Und ja, das war das eine. Und dann haben wir auch Dinge nochmal den Eltern zugetraut. Das fand ich ganz spannend in der Erstkommunionvorbereitung. Also ja, auch nochmal runtergebrochen, sage ich jetzt mal wirklich auch für die Altersheime, einfache Formen überlegt, wie man miteinander ins Gespräch kommen kann über das, was in diesen Tagen bedacht, gefeiert wird. Und das fand ich eine echte Chance. Da haben wir auch gesagt, möchten wir gern was rüberretten.
Genau, schön. Genau. Ja, oder ich habe zum Beispiel dann, weil wir jetzt immer zoomen auch im Seminar, auf einmal fange ich an, auch Leute einzuladen, die jetzt zum Beispiel in Amerika sind oder ich bin befreundet mit einem muslimischen Arzt, der jetzt da in der Notfallaufnahme in Chicago ist und mit dem werden wir auch demnächst nochmal reden in einem Seminar und so. Oder einen Kollegen aus Tübingen, der über Heilungswunder irgendwie so viel tolle Sachen geschrieben hat. Und auf einmal nimmt man das auch als Chance, sozusagen den Gesprächsraum, der jetzt virtuell da ist, doch zu nutzen, weil man ihn ganz schnell erweitern kann und also auch global sich da ja auch nochmal austauschen kann. Das ist, also da sind Dinge, die wir ausprobieren, denke ich, die da... Da sollten wir drüber nachdenken, was wollen wir weitermachen oder vielleicht in veränderter Form weitermachen und das Virtuelle nicht nur sozusagen als Einschränkung zu sehen, sondern auch in seinen Potenzialen. Ne? Ja. Das finde ich auf alle Fälle.
Genau.
Ja, also in hier ja. merkt man eben auch dieses, ach, jetzt wäre es mal wieder schön, auch im Seminarraum zu sitzen. Ja. Ist beides so da, ne?
Genau, ist beides da. Ich merke auch, es kann es nicht ersetzen. Eben, wir hatten auch so einen Achtsamkeitskurs. Da waren wir froh, dass es virtuell ging, weil sonst wäre der Kurs abgebrochen worden. Und dadurch hat man, ja, konnte man den Kurs zu Ende bringen. Es ist eine Nähe entstanden, aber wir freuen uns alle auf den, sage ich mal, leibhaftigen Kurs dann auf den Achtsamkeitstag. Genau. Ja. Ja, ich habe auch nochmal nachgedacht, eben, du hast gesagt, diese Verletzlichkeit, Vulnerabilität ist in der Geschichte des Christentums eher spät entdeckt worden, jetzt so im 20. Jahrhundert. Ich bin dann mal so durchs Alte Testament auch durchgegangen und habe gedacht, naja, also mit der, mit dem Begriff entdecke ich auch ganz viel oder lese das Alte Testament auch nochmal ganz anders.
Ja, wir könnten vielleicht sagen, dass es so zwei große Stränge gibt in der jüdisch-christlichen Tradition. Einmal die biblische und dann eher so die theologisch-philosophische, die so durch den Neoplatonismus und die hellenistische Philosophie mit geprägt ist. Und in der Bibel können wir sagen, finden wir eigentlich beides, ne? Also im Alten Testament, da wird auch in den Psalmen der Gott angebetet, der über den Wolken sitzt oder der in der Höhe ist, dessen Majestät aufscheint und der sozusagen zu uns herunterschaut und der in der Distanz beschrieben wird. Und dann gibt es diesen sehr pathischen Gott doch auch, also der lässt sich berühren, ich sag affizieren, ne? Also der wird richtig, nicht nur entscheidet sich, sich berühren zu lassen, sondern das Leiden der Menschen oder auch die Missetaten der Menschen, die springen diesen Gott so an, die berühren ihn. Ja. Und der ist in dem Sinne, ist er berührbar, affizierbar. Mhm. Und das wird in vielerlei Hinsicht ausgedrückt, also auch in sehr menschlichen Bildern. Ne? Mhm. Also es wird ja von den Gefühlen Gottes gesprochen. Dieser Gott kann... der kann Eifersucht zeigen, der liebt, der zeigt Reue, also der verändert seine Meinung sozusagen, weil er sieht, dass das Volk Israel auf dem falschen Weg geht und wenn er jetzt das so fahren lässt, wird alles untergehen und so. Und dieser Gott ist auch barmherzig und die Barmherzigkeit Gottes wird ja sehr leiblich ausgedrückt, einmal in diesem hebräischen Wort Rechem, also das heißt ja der Mutterleib oder die Gebärmutter im wörtlichen Sinne, da sitzt die Barmherzigkeit Gottes. Und im Jeremia-Buch zum Beispiel, beim Propheten Jeremia wird davon geredet, dass dieser Gott so empathisch auch ist, dass er seine inneren, wenn man das so übersetzt, was da steht, seine inneren Eingeweide sind am Rumoren. Ja? Also diese Bilder werden beschrieben, um eigentlich zu sagen, der Gott Israels, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der ist viel, zeigt viele Gesichter, der ist vielgestaltig. Das ist der Gott, der in den Himmeln thront. Es ist aber auch der Gott, der sich berühren lässt und anfassen lässt vom Leiden, von dem, was Menschen in die Welt bringen. Und der liebt auch und der ist eifersüchtig und so weiter. Mhm. Und im Neuen Testament können wir sagen, wie Jesus porträtiert wird, da wird so ein Faden vom Jeremia-Buch ins Neue Testament rübergezogen. Also dieses Rumoren der inneren Eingeweide, das finden wir in der griechischen Vorstellung auch. Da gibt es das griechische Wort Splanchnitzomai, das deutet eigentlich genau dasselbe. Also ein Berührtwerden, das vor jeder moralischen Reflexion stattfindet. Also ein empathisches Wiegen oder eine empathische Reaktion, die vor jedem Denken eigentlich stattfindet. Das wird von Jesus ausgesagt. Das spielt eine Rolle in verschiedenen Gleichnissen und Wundererzählungen. Mhm. Also beispielsweise, bevor Jesus die Bergpredigt hält, also nach Matthäus, da wird beschrieben, dass er die Menge sieht, und das wird oft dann übersetzt mit, es jammerte ihn, als er sieht, wie viele Kranke und Hungrige da sind. Ja. Und da, das ist dieses Gefühl, dieses berührt zu werden vom Leiden der anderen, ja. Mhm. Und oder das spielt beim barmherzigen Samariter eine Rolle. Ja? Also der stehen bleibt, der hat dieses Gefühl. Ja. Und also das ist das andere, das ist die Patheia, also das ist die Fähigkeit, berührt zu werden, sich berühren zu lassen. Und dann gibt es, das ist die eine Tradition, die andere Tradition ist die Apatheia-Tradition. Mhm. Also je mehr man im Christentum dann darüber nachgedacht hat, wie sollen wir uns das denn jetzt vorstellen, wenn wir gleichzeitig über den Gott sprechen, der gerecht ist, ja, verlässlich, wie kann der sich von allen möglichen berühren lassen gleichzeitig? Darüber hat man nachgedacht und das ist ja eine wichtige Frage. Ja. Und vor dem griechischen Götterpantheon wurde diese Frage auch immer wichtiger, ne? Weil andauernd wird da von Göttern erzählt, die in ihrer rasenden Wut sich zu allem Möglichen hinreißen lassen. Und die jüdisch-christliche Tradition spricht eigentlich jetzt von einem Gott, der nicht so ist, sondern der anders ist. Und da kam dann diese Idee auf, von den Eigenschaften Gottes müsste man eigentlich dann anders sprechen. Er lässt sich nicht bewegen, er ist unbeweglich, er ist unberührbar im Sinne, also apatheia, er lässt sich nicht berühren vom Leiden, sondern er entscheidet selber, weil er gerecht ist und unbeweglich, dass er sich den Menschen zuwendet. Weißt du, das ist eine andere Gedankenform. Die hat auch ihre Berechtigung, aber auch ihre Probleme.
Ja, das stimmt. Ich meine, Gerechtigkeit kann ja auch dadurch entstehen, dass ich mich eben sehr tief berühren lasse, dass ich zornig werde gegenüber verschiedene Umstände oder Verhältnisse. Ich habe das im Johannesevangelium letztens, habe ich die Auferweckung des Lazarus gesehen und da ist eben auch die Rede, dass Jesus, als er den toten Freund sieht, so angerührt wird. Ich weiß das Wort nicht mehr, aber es hat eben da auch was mit zu tun. Also er schreit oder wird zornig oder er wird zutiefst berührt.
Ja. Und dieses, also das, wenn man darauf mal achtet, ist das ganz oft so in vielen Geschichten der Grundimpuls, Jesus lässt sich berühren von dem anderen oder der anderen und dann setzt irgendwie so eine Handlung ein auch oder eine Rede oder eine Heilungsgeschichte oder so. Ne? Und es ist im Neuen Testament, in den Evangelien sehr wichtig, Jesus so zu porträtieren, dass er berührbar ist.
Ja, das ist ja auch ganz augenscheinlich, wenn man die Heilungsgeschichten sieht, wie Jesus Menschen berührt. Das ist ja, also wie viel Nähe er da zulässt oder ja, Distanzen überwindet auch. Das ist schon spannend.
Und wenn man jetzt das weiter etwas abstrakter theologisch fassen möchte, also diese Vorstellung von der Inkarnation, also diesem ins Fleisch kommen Gottes, wenn man es so übersetzen möchte, das ist ja auch eine Vorstellung, wo man sagen könnte, da zeigt sich eigentlich Gottes Wunsch, in die Welt zu kommen und sich verletzlich zu zeigen und zu machen und so in berührbar auch zu werden. Also die ganze Vorstellung von der Inkarnation kann man eigentlich sehr gut mit dem Thema der Verletzlichkeit in Verbindung bringen. Ne? Also das ist, also dass Christen und Christinnen jetzt gerade in der Karwoche ja doch meditieren also was ist das mit dem Christus, der Mensch geworden ist, in dem Gott sich zeigt, sein Angesicht zeigt, sein Antlitz, in dem er Fleisch und Blut geworden ist und sich so aussetzt dem den Risiken und auch den Gewaltstrukturen des Lebens. Und das ist meines Erachtens, da ist das ganz nah zusammen jetzt. Ne?
Ja, also, ja. Genau, eben. Und doch suchen Menschen ja jetzt in der Krise, überlegen Menschen wieder, wo ist Rettung, also wo kann ich Hilfe finden? Und es ist schon die Frage, wieso gerade in diesem verletzlichen Gott oder woher die Rettung kommt. Also kommt sie eben von dieser Verletzlichkeit oder ja, sucht man dann nicht doch den Starken und die starken Kräfte? Das findet man ja auch sonst immer wieder, dass Menschen oder denke auch Jugendliche, die suchen sich eher Vorbilder, die stark unverletzlich sind. Und aber wo liegt wirklich eine Kraft des Lebens, sage ich jetzt mal? Also was kann man da vom Christentum vielleicht auch lernen oder könnte man neu verständlich machen?
Also ich würde sagen, jetzt gerade, also wenn wir durch Karfreitag hindurchgehen und auf Ostern hinstreben, geht es doch eigentlich um die Kraft der Transformation oder der Verwandlung, die wir jetzt unserem Gott zuschreiben, die Kraft aus dem Tod neues Leben zu gebären, die Macht der Gewalt auch wirklich zu unterbrechen, das trauen wir diesem Gott zu. Mhm. Und es ist aber für mich keine Heros-Geschichte, wo wir jetzt die Unverletzlichkeit sozusagen anbeten, sondern das Gegenteil, dass sich dieser Gott in der Verletzlichkeit finden lässt und dass die Macht Gottes sich in der Verletzlichkeit zeigt und aber auch auf Verwandlung also der Todesstrukturen etc. hinzielt. Ne? Darum geht es.
Ja.
Also wir halten das ja zusammen, Kreuz und Auferweckung. Ja. Das gehört zusammen. Wenn wir sagen, der Gott zeigt sich nur in der Verletzlichkeit, könnte man ja auch denken, okay, dann wird er auch absorbiert oder er versinkt im Leiden der anderen. Mhm. Ja, also es ist eine Form von Machtlosigkeit, die keine Kraft zur Transformation zeigt, zur Verwandlung. Ne? Und ich finde das Spannende jetzt im Christentum, dass es diese Frage des, dass es der Frage des Todes nicht ausweicht, der Frage der Gewalt. Jesus ist eines Foltertodes gestorben. Mhm. Und diesen Toten oder diesen Sterbenden, diesen Toten, der auch Opfer von Gewaltverhältnissen geworden ist, den lässt Gott nicht allein, gerade den nicht. Mhm. Gerade den macht er zum Erstling einer neuen Schöpfung, zu einem großen Hoffnungszeichen, dem wir bis heute doch nachstreben oder von dem wir berührt sind. Ja?
Ja. Genau, ja. Ja, da sind wir ganz nah bei den Themen, die uns in dieser Woche berühren und vielleicht auch ganz nah bei menschlichen Themen, wenn es darum geht, sich selbst vor Verwundung oder Verletzung zu schützen, aber dann auch manchmal zu entscheiden, dass ich die eigene Verwundbarkeit riskiere. Ich meine, Paulus hat ja auch gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also da ist ja auch dieses Paradox wieder drin. Wahrscheinlich müssen wir immer wieder entscheiden, wo muss ich mich schützen, wo kann ich mich aussetzen.
Genau. Und ich würde auch sagen, in meinem Buch spreche ich auch von so einer Durchlässigkeit, ja, die auch mit Liebesfähigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Und also das kennen wir doch vermutlich alle oder viele von uns, dass immer dann, wenn wir lieben, merken wir eben auch, wie durchlässig wir sind und wie berührbar und dass in der Erfahrung zu lieben doch auch dass man sich da verletzbar macht. Mhm. Und wenn man das Risiko der Verletzlichkeit gar nicht eingehen will, beschränkt man die eigene Liebesfähigkeit auch.
Ja.
Und dass das Lieben und die Verletzlichkeit auch die Schönheit der Liebe und mit der Verletzlichkeit einhergeht. Das ist ja einfach so im Leben. Und also es geht nicht nur um die Themen die sozusagen die Bedrohung des Lebens beschreiben, sondern auch die Verletzlichkeit oder den Gabecharakter des Lebens. Ne? Mhm. Also im Geborenwerden, in der Geburt. Ja, das ist ja das Urmoment, das neues Leben in die Welt kommt, der Ekstase, der Liebe und so weiter und zugleich der Bedrohlichkeit und der Fragilität des Lebens. Ja?
Ja.
Das ist doch für viele Frauen so, die gebären oder dass sie auch erleben, dass es fast auch mit Ängsten verbunden sein kann, dass man das nicht schafft oder dass man stirbt. Ja, also wie genau. Es auf einmal zusammenrückt bei diesen Themen, das ist schon frappierend. Und
eben, und vielleicht gehört es eben dazu, das beides zusammenzusehen, nicht das eine ohne das andere. Ich glaube, die Fülle des Lebens ist mir jetzt eingefallen, ist eben nur dadurch auch erfahrbar, dass man sich aussetzt dem Schmerz, sage ich jetzt mal, weil man liebesfähig ist dadurch.
Genau. Und das ist, wenn man jetzt in die christliche Tradition schaut oder in die Rituale und die Praxen, die wir teilen, da könnte man zum Beispiel sagen, dass für mich die Sakramente oder die Sakramentalität des Lebens, die zeigt sich genau in diesem, dass wir das in diesem Zusammenhalt, in dieser Spannung. Ja. Also wenn du die Taufe beispielsweise nimmst, das Symbol des Wassers, ja. Das Symbol des Wassers deutet auf die Kraft des Lebens. Also das ohne Wasser oder Wasser, ohne Wasser würden wir eingehen. Mit Wasser kann die Wüste blühen, so ungefähr. Ja. Auf der einen Seite, oder wir bestehen zu 80% aus Wasser. Unsere Lebendigkeit ist ans Wasser gebunden. Und auf der anderen Seite ist das Wasser so eine bedrohliche Größe ja auch. Ja? Also es kann Leben zerstören. Es ist, Menschen sind abhängig davon. Man kann verdursten oder Wasser wird zur Ware. Es wird Krieg um Wasser geführt. Also es ist sozusagen diese Ambivalenz ist aber auch das Potenzial zum Beispiel der Sakramentalität.
Genau.
Dass wir sagen, ja, wir taufen Menschen in diesen Schöpfungsraum hinein oder auch in diesen Christusraum. Und das ist so kraftvoll, weil da dieser schmale Grat zwischen Tod und Leben wirklich auch, der kann gefüllt werden. Ne?
Ja.
Also ihr Katholiken macht das noch viel besser als
wir. Ich würde jetzt gar nicht besser, schlecht, aber mir ist jetzt auch die Krankensalbung eingefallen oder verschiedene Sakramentalien, wobei man immer aufpassen muss, dass es eben nicht ins Magische. Da bin ich so. Aber da machen ja beide Seiten Erfahrungen, entdecken viele tolle Seiten auch an den Dingen, an den Bildern und an dem, was schwierig ist mit den Bildern und den Sakramenten und den Symbolen. Genau. Das stimmt, ja. Ja, mir ist auch noch die Schöpfung eingefallen bei diesem Thema. Also die Verletzlichkeit der Schöpfung ist ja auch so ein Grundthema, das jetzt eigentlich mit den Maßnahmen, die bei Covid-19 getroffen wurden, das kommt der Schöpfung zugute. Das ist ja eigentlich ganz erstaunlich. Das, was wir vorher wussten, diese Verletzlichkeit der Schöpfung, haben wir irgendwie nicht so gut hingekriegt. Jetzt, wo wir es nochmal näher spüren, das ist wahrscheinlich bei uns Menschen so, da schützen wir irgendwie auch die Schöpfung. Das finde ich wie auch so eine, fast wundersames, heilsames, wie man es auch immer nennen will.
Also es gab ja irre Berichte aus China, als in Wuhan dann die Geschäftigkeit stillstand. Mhm. Diese Erfahrung von Menschen, auch nach einer Zeit auf einmal wieder in einen blauen Himmel zu schauen, den sie jahrelang nicht gesehen hatten. Ne? Ja. Also das ist schon irre, also die Regenerationsfähigkeit auch zu sehen und dann auch zu erleben, also dass in diesem Stillstehen sozusagen auch Regenerierung der Schöpfung geschehen kann, ne? Regeneration der Schöpfung geschehen kann, sehr eindrücklich. Ist das das, worauf du hin wolltest?
Genau, das ist mir einfach so aufgefallen. Ich habe nur gedacht, es dürfte jetzt nicht passieren, dass wir so weitermachen wie bisher, weder in unserer Arbeit noch in unserer Gesellschaft. Und ich denke, oder wollte dich eben auch fragen, durch diese Theorie Vulnerabilität könnte Kirche, sage ich mal, Theologie, doch auch zu gesellschaftlichen, politischen Fragen sich äußern. Mhm. Die Frage ist, wie kann das gehen? Was können wir dazu beitragen? An der Uni ist es wahrscheinlich, vielleicht fächerübergreifend nochmal möglich, aber auch in der Stadt, denke ich, wäre es ja denkbar, dass man die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, wozu Kirche ja auch gehört, dass man sich da wie in so ein Gespräch einbinden kann.
Ja, genau. Und diese, also ich denke, ich habe das ja am Anfang schon deutlich gemacht, dass diese Frage nach der Katholizität des Lebens, also wir müssen das ja dann in der Stadt anders übersetzen, wer zählt jetzt eigentlich und auf wen richten wir unsere Aufmerksamkeit? dass die doch sehr wichtig ist. Die ist eminent politisch, würde ich sagen.
Ja.
Auf wen schauen wir und wen blenden wir aus im Moment? Und also was ich mit nationalstaatlichen Egoismen versucht habe zu beschreiben, die sollten wir kritisieren als Kirche. Und zwar nicht so moralistisch, sondern wirklich auch mit Vorschlägen, was jetzt gemacht werden kann. Und wir sehen, wie viele Ressourcen die Länder wie die Schweiz oder Deutschland doch zur Verfügung haben, um in so einer Situation zu reagieren. Ne? Ja. Und wir handeln nicht aus einem Platz von sozusagen von Einschränkung der Ressourcen und von Mangel. Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Das sehen wir jetzt, was alles möglich ist. Ja. In anderen Ländern ist das nicht so möglich. Ne? Und dann ist diese Frage, was können wir denn jetzt mit dem Reichtum, der jetzt auch sichtbar wird, machen und wie wollen wir unser Geld, die Ressourcen verteilen? Da sollten wir uns jetzt dann auch einmischen, ja?
Ja, ich glaube, das wäre wirklich eine Chance, dass alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenwirken. Und das sieht man ja auch in der Stadt, dass viele gesellschaftliche Gruppen, sind es die Kirchen, sind es die Stadt oder Vereine, sich jetzt wirklich helfen mit ihren Strukturen. Und wenn man das miteinander gut ins Gespräch bringt oder das aufrechterhält, ich glaube, das ist eine gegenseitige Wertschätzung auch der unterschiedlichen Gruppen, die in der Stadt leben.
Ja, genau. Und die... dass in der Stadt diese Perspektive, was bedeutet das, sowas wie Caring Communities wirklich in der Zukunft zu sein und wie binden wir da die ältere Generation ein? Und im Moment sehen wir sie ja als so schützenswertes Kulturgut fast. Ne? Ja. Das muss ja auch wieder ändern, aber, aber im Moment ist es ja irgendwie tatsächlich so und das ist sehr, sehr wichtig und aber auch. Diese wirklich, also mich beschäftigt diese globale Perspektive eben auch.
Ja.
Gestern schickte mir ein Freund eine E-Mail von Menschen aus Libyen. Da sagen jetzt die über 100 Vertreter aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen in Libyen, die appellieren jetzt da an die Kräfte, die da im Krieg sind, die sollen jetzt aufhören.
Ja.
Dass der Virus ja so eine Krise produziert, die vielleicht einen Impuls haben kann, dass sie friedensförderlich eingesetzt werden kann. Also auch dieses Paradox.
Ja.
Dass wir sehen auf einmal, also vor 2 Wochen oder wann das war, wer hat in Italien geholfen? Das ist doch irgendwie faszinierend. Also die Deutschen und die Schweizer und so, die hatten erstmal Angst, da ihre Masken und ihre Schutzanzüge rüberzuschicken, weil sie Angst haben, sie ist ja auch menschlich, wir brauchen sie selber.
Ja.
Die Ärzte kamen aus Russland, aus Kuba und
China, glaube ich.
Aus China und haben dort geholfen. Das war für mich super eindrücklich zu sehen, also wie da auch Verschiebungen und Überraschungen passieren.
Ja.
Oder dass Russland jetzt den Amerikanern zur Hilfe eilt. Also es ist auch überraschend, was da passiert. Natürlich kann man gleich fragen, mit welchen Hintergedanken, aber ich nehme es erstmal so hin und finde das besonders. Ja?
Ja.
Also auf solche Dinge muss man auch gucken, wer eilt im Moment zur Hilfe oder wer verknüpft sich zwischen den Generationen, zwischen den Ländern und so weiter.
Ja.
Das ist ja auch das Potenzial der Krise, der Verletzlichkeit.
Genau. Aber ich gebe dir recht, eben wenn dann das wieder abgeschwächt ist oder es kann sich ja noch eine Zeit lang dauern, dass wir einfach diese globalisierten Auswirkungen nicht vergessen und wieder zu unseren engen Alltagsmechanismen zurückkehren. Ja, ja, das ist doch vielleicht auch ein gutes Schlusswort zu diesem Gespräch in dieser aktuellen Situation auch. Also von daher passt es, ja, hat es jetzt, glaube ich, auch in diese Woche gepasst. Und ja, diese Krise konnten wir nicht vorhersehen. Aber ich denke, gern wieder, wenn wir dich leibhaftig nochmal sehen bei uns im Offline, würde ich mich auch freuen. Genau.
Ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen und dass wir das Gespräch fortführen. Und ich bin gern bereit dazu, natürlich euch zu besuchen bei Offline an der Titusgemeinde.
Ja. Das ist nett. Vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir gute Tage und dann schöne Ostern.
Ja, wünsche ich dir auch und herzlichen Grüße an alle.
Sag ich. Dankeschön.